Ja, herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Jetzt am letzten Tag, es ist Freitag, wir sind auf der KubeCon in Detroit immer noch und weiterhin auf der Suche nach weiten, interessanten Gesprächspartnern für euch aus dem deutschen oder ich sag mal zentraleuropäischen, mindestens aber deutsch sprechenden Raum, und neben mir sitzt der Alexander Trost. Hallo Alexander.
Moin. Ja, KubeCon, ne? Letzter Tag. Noch die letzten Tropfen Energie aus einem rausquetschen und bin ja heute jetzt hier ein bisschen mit euch am Quatschen über DevOps und Storage, höchstwahrscheinlich auch.
So wird es wahrscheinlich laufen. Ja, wir waren gestern auf der All-Attendee-Party. Hier waren halt zum einen das Schiff, da gab es leckeres Essen, und zum anderen hatten sie hier in der Konferenz echt typische Sachen, die man von so einer IT-Tech, ich würde jetzt fast schon sagen, Nerd-Konferenz erwarten kann. Hast du das gesehen? Die haben hier von Fippy und Co. Und Gopher, diesen von dem Kubernetes Children's Guide, die riesige Figuren, also Leute mit riesigen Kostümen hier rumlaufen gehabt.
Ich habe über diese kleinen Maskottchen schon immer wieder so gescherzelt mit, wenn ich mal wieder großen Flug habe, wie eigentlich jetzt nach Amerika, immer so diese Packung an kleinen Plüschtieren sozusagen dabei, dass wenn du dann eben genau mal ein Kind im Flieger hast, so in die Richtung, drehst dich um, du nimmst jetzt das Plüschtier und bist ruhig für den Rest des Fluges. Okay, gut. Non-verbal agreement, ne?
Läuft. Aber es war tatsächlich also wirklich sehr nerdy. Wir hatten hier einen Wettbewerb von so, also du konntest so Lego-Autos bauen und dann konntest du so eine Rampe runterfahren lassen. Und dann gab es einen Wettbewerb, wer das schnellste Auto baut, und direkt daneben Carrera-Bahn. Also das waren echt...
War was. Ja, das Fußball, also das natürlich mit Doppel-O und ohne U geschrieben und mit S und nicht scharfes, je nachdem, wie man es schreiben möchte, war ja auch hier anscheinend irgendwo... Ja, war schon was Lustiges hier.
Was bringt dich dieses Jahr zu KubeCon und insbesondere hier in die USA?
Hauptsächlich jetzt gerade auch mal wieder Kontakte knüpfen, speziell auch im amerikanischen Markt. Für eben die Firma Core Technology Sync, worum wir ja eben speziell auch was Storage angeht, ja auch später darauf hinauskommen werden, auf Basis vom Rook-Projekt, was ja eben mehr oder weniger zum Ceph-Operator geworden ist. Effektiv Consulting, Support und eben auch ein Produkt erbauen sind, aber auch immer noch, da ich ja selbst auch Maintainer bin, Hauptfokus auf dem Projekt was Gutes tun, auch einfach der Community beistehen und mithelfen, eben auch beim Booth die ganze Zeit hier, bei den Project Booths von der CNCF, mit dem Ceph Foundation Leiter, nenne ich ihn jetzt mal, Mike Harris, auch am helfen, T-Shirts verteilen und ja.
Ja, du hattest mir im Vorgespräch schon mal dein Namensbadge gezeigt und dann einmal kurz umgedreht. Eure Firma heißt quasi wie Rook, komplett spiegelverkehrt, wenn man so will. Wie bist du was sind so deine ersten Berührungspunkte mit Rook gewesen? Wie bist du in diesen Bereich reingekommen?
Ja, an sich, ich drück's mal so aus. Ich glaube immer wieder, wenn ich von meinen privaten Machenschaften erzähle, da ist jetzt weniger dann die Angst, dass jetzt gleich irgendwie die Polizei auftauchen wird, aber mehr ein Haufen, ist übertrieben, aber halt natürlich immer mal ein paar Server irgendwie bei Hetzner oder wo stehen und da immer schon Kubernetes und was, auch schon so alt sei, bin ich ja noch nicht ganz. In der Ausbildung damals eben auch schon früh mit Kubernetes angefangen, sogar mal Mesos zwischendurch, war ja auch mal noch cool.
Die sind auch tatsächlich hier, also ich habe sie gesehen, es heißt ja jetzt nicht mehr Mesos, sondern D2IQ, aber sind auf jeden Fall auch mit da.
Existieren so und so noch, ja.
Ja, ja.
Machen an sich auch was, so wäre es, sag mal, was recht Interessantes eben auch. Aber es sind halt eher, ich drück's mal so aus, je nachdem, was du halt hast oder suchst, ist es einfach ein bisschen der Markt überflutet. Aber zumindest das, ja, als Berührungspunkt eben, einen Haufen Server am Laufen gehabt und halt allen möglichen Kram irgendwie am Laufen. Ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwie mal früher Redmine als Issue-Tracking-Tool und so offen hatte. Und damals dann, wie war es denn? Damals hatte ich, glaube ich, sogar noch Gluster eigentlich zwischendurch mal im Einsatz.
Ein Pain in the Ass, wenn du nicht schnell genug Netzwerkkarten hattest. Also es hat funktioniert, aber es war echt langsam und es war halt recommended, dass du irgendwie redundant unten legst, mindestens SSDs rein und 10 Gig, sonst ging es halt...
Ja, nicht, dass Hetzner das nicht unbedingt bieten kann, also das ist so, vielleicht, ich muss sagen, ich bin ein recht großer Fanboy an sich, was Hetzner angeht. An sich können sie auch sowas eigentlich auch garantieren bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wie drücke ich es aus? Ist halt ist halt einfach so die Frage, was man wirklich am Ende machen möchte. Ja. Aber Punkt war auf jeden Fall, damals, ich sage jetzt mal noch recht grün hinter den Ohren. Mhm. Und ich habe da noch nicht so Bock auf MySQL und Postgres und so gehabt.
Ja.
Und Redmine kann aber auch mit einer SQLite-Datenbank laufen.
Ah, okay.
Und Gluster hatte das Problem, dass kein File-Locking ging. Also ja, es ging, gab einfach kein File-Locking unter Gluster, meines Wissens. Mhm. Und geguckt nach einer Alternative und auch, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt und nichts wirklich gefunden. Und ich weiß, da werden eben schon genau, nur wegen dem MySQL-Part, schon das Rauen sozusagen bei jedem im Kopf so mit, ah, SQLite und oh, I get it. Ich habe einiges gelernt seitdem. Punkt ist aber einfach trotzdem, ich habe kein File-Locking. Und dann auch in genau der Phase dann irgendwann mal angefangen, eher auch Richtung sowas wie CoreOS zu gucken. Damals ja noch original CoreOS so gesehen. Und ja, da habe auch mein Kubernetes dann eben schon auch mit CoreOS betrieben und loved it. Aber ja, dann hast du da dein tolles Kubernetes, wo du jederzeit neu installieren kannst, ohne Probleme, jede Node. Aber
irgendwie ist dann doch mit Persistenz irgendwann.
Du hast keinen Package Manager, kein apt-get oder kein dnf-install machen. So, ah, oh, Mist.
Ja.
Und rumgegoogelt und irgendwann, ich glaube, allgemein über Ceph gestolpert und saß dann mal so damit, wie kann ich denn das auf Kubernetes betreiben? Und ich glaube, bei damals der, sogar noch 0.5, 0.5, 0.8 Version zu Root gestoßen. Auf die 0.5, 0.8 eben gestoßen. Und ich fand das Projekt an sich recht cool eben, weil er eben genau ein, ja, wir betreiben den Kram halt einfach im Container für dich auf Kubernetes, so oh, perfekt, Abstraction Layer Kubernetes.
Für jemanden, der noch nie was von Root gehört hat, was tut das?
Effektiv, speziell was es heute tut, um es mal doch auch so auszudrücken, betreibt es halt eben Ceph, also das hochkomplexe Ceph-Storage, was es ja gibt. Und auch schon seit Jahren ja zum Beispiel auch bei CERN und größeren wie Deutsche Telekom und so im Einsatz ist, eben im Container betreiben auf Kubernetes easy. Eben mit Custom Resource Definition zu dem ganzen Kram. Und wie ich es gerne immer sage, du machst dein Ceph-Cluster-Objekt, schreibst eben rein, welche Platten wie und was genutzt werden sollen, definierst noch deine Tolerations, Placement, bla und den ganzen typischen Tralala und haust das halt in dein Cluster dann rein und Operator geht halt los, baut dein Cluster auf und speziell auch eben, ja, ich sag mal mit dem privaten Cluster eben als Beispiel, alle Kisten, gut, Software Rate, warum Hardware Rate heutzutage drüber aus und so. Halt einfach 100 Gig oder so fürs OS, der Rest als Partition locker, frei.
Einfach dann als Shared Storage dann verbunden.
Ja. Bam, let's go. Und macht halt einfach.
Hast du, also als ich das letzte Mal Rook in Verwendung hatte, da hatte ich gesehen, dass da auch andere Alternativen zu Ceph mit angebunden werden oder halt möglich sind. Ist das immer noch so oder hast du da Berührungen in irgendeiner Form mit gehabt?
Da ist nur eher, ich sag jetzt mal, damit finden wir uns, glaube ich, als Projekt auch eher so langsam mehr und mehr ab. So ein bisschen, to be honest, habe ich mich damals schon seit eigentlich Jahren abgefunden gehabt, weil halt einfach irgendwo die Community-Response nie wirklich da war. Es war so ein, ja, hey, wir können jetzt auch noch Cassandra laufen lassen. Das war ja auch eigentlich die Idee damals und auch sogar eine der Bedingungen für Rook zum Graduaten als CNCF-Projekt, eben mehr als eigentlich safe zu sein.
Ja.
Aber der Cassandra-Operator, da hat es ab und an mal Leute, ja, ich nutze den, aber halt keiner, der dann, ja, ich programmiere an dem Ding auch weiter.
Ja.
Und ja, was ist, ich möchte nicht unbedingt sagen schweren Herzens, aber ja, das Projekt für den Cassandra Operator ist zumindest jetzt deprecated und wird auch jetzt, glaube ich, nächsten Release eigentlich, dann wird es dann endgültig auch archiviert und von den Webseiten entfernt und das gleiche auch für die anderen damals, wobei es da eh auch nochmal eine andere Story auch gibt zu dem, wenn ich mich recht entsinne, der EdgeFS.
Ja, genau.
EdgeFS eben mal als eher auch Gegenpart zu Ceph. Ja. Ne? Da war ja, glaube ich, Nexenta hießen sie, glaube ich, hinten dran. Da war aber, es gab, glaube ich, irgendwas DMCA-mäßiges in die Richtung und mehr weiß ich da nicht. Und es ist schade, dass es dann eben weg war, weil es wirklich noch ein, ja, da gibt es eben dieses diesen Strich irgendwo zwischen alle oder durch alle Storages durch mit, ja, du musst Platten auswählen können. Du musst irgendwie so diese paar Common-Sachen, das ist irgendwie auch das, wenn man sich den Code von Rook anguckt, wo es eben genau noch diese, so diese Common-Values im Endeffekt, nicht mal auf Helm bezogen, sondern einfach diese Common, ja, Strukturen eben, genau wie ich schon gesagt, für Plattenauswahl und wo soll es denn laufen, Placement eben von Pods und so. Und das war ja eigentlich auch der Ursprung damals, dass eben Rook mehr so ein auch Framework für egal welche Storage sein sollte. Aber eben...
Ja, ich meine, die Idee ist gut, aber es braucht natürlich immer auch Menschen, die sich dann darum kümmern, damit es auch entsprechend genauso halt ist. Und ich glaube, ich bin tatsächlich genau wegen EdgeFS drauf gestoßen. Ja. Das ist ja immer, wenn man mal eine ruhige Minute hat und mal übers Landscape guckt und sich anschaut, so, ach Mensch, hier ist ja auch mal was was Neues, das klingt irgendwie interessant, das probiere ich mal irgendwie aus und bin dann irgendwie zu EdgeFS gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals damit vorhatte, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und da war halt Rook dann auch wieder das Tool der Wahl, um das einmal zu installieren. Und seitdem lange wieder nichts mit zu tun gehabt. Ich muss auch zugeben, Ceph ist, also ich habe mir vor ganz, ganz langer Weile im OpenStack-Zeitalter einmal an Ceph echt die Finger verbrannt. Vor allem mit Ansage. Ja. Also wir haben halt überlegt, okay, wir bauen jetzt hier den Cluster und wir hatten irgendwie schöne, das waren so die ersten PCI Express Caching SSDs, die es da halt so gab und haben das richtig geil zusammengebaut.
High-tech.
Ja. Das ist lange her. Ja. Heute kriegt man die von Apple und ein Ei, aber naja. Schlussendlich haben wir uns dann überlegt, nachdem wir es gebaut haben, den ersten Test mitgemacht haben, dass wir halt dann sagen, okay, lass mal jetzt wirklich die Redundanzplatten ziehen und gucken, was passiert. Und wir haben die gezogen und wir haben es nicht wieder zusammengekriegt. Vielleicht haben wir auch einfach was falsch gemacht, wir waren halt jung und
Ja, das...
Das war so der Punkt, da haben wir uns dermaßen dran verbrannt, oder ich mir so doll die Finger dran verbrannt, dass ich seitdem sage, okay, Storage möchte ich bitte, ich möchte es konsumieren, ich möchte, dass sich jemand darum kümmert, dass das läuft, aber ich will das nicht mehr selbst machen. Dafür gibt's Menschen, die das besser können und da viel mehr Spaß dran haben, als ich das habe.
Das ist im Endeffekt eigentlich auch irgendwo der Hintergrund, worum eben auch halt die Firma Core jetzt sozusagen dann entstanden ist. Mehr oder weniger eben genau auch mit dem Ziel, weil es halt, ja, eben eigentlich bei jedem Open-Source-Projekt gibt es immer wieder Firmen, die sagen, ja, ich will das nutzen.
Ja.
Aber wer kann mir wenigstens mal einen Support geben, wenn es wirklich kaputt ist?
Ja.
Und an sich auch schon mal mit meinem früheren Arbeitgeber auch eigentlich eben Consulting in irgendeiner Form angeboten für auch Rook speziell. Aber halt eben genau, um eigentlich so wieder zum Werdegang auch der Firma dann zu kommen, vom GitLab-Co-Founder Sid. Ich werde es jetzt auch zu meiner eigenen Sicherheit nicht unbedingt probieren, noch den vollen Namen
alles gut
sagen, da fällt mir nicht mal mehr ganz ein. Ja, halt eben mit, hey, wir feiern Rook, coole Sache. Hast du Bock, eine Firma drumherum aufzubauen? Und eben dann, ja, Stück für Stück eben die Firma dann aufgebaut und
wie wichtig sind da so die, also ich meine, du bist ja aus Deutschland und wir lebst da wahrscheinlich auch noch hauptsächlich, richtig?
Ja.
Also fühlt sich wahrscheinlich jetzt gerade nicht so an.
ich freu mich dann auch in einer Woche dann mal wieder zu Hause zu sein, ja.
Ja. Aber also du hast im Prinzip dann für dich den Entschluss gefasst zu sagen, okay, ich gebe jetzt meine Vollzeitstelle auf, ich suche mir irgendwie Partner, die mir beim Aufbau der Firma irgendwie helfen und leg dann los. Aber da schon mit einem sehr engen Bezug auch mit dem amerikanischen Markt und mit den Leuten, die halt hier so sind, oder?
Genau, an sich ist momentan auch der Fokus auf den amerikanischen Markt für uns, aber auch auf den deutschen Markt, also ja auch allgemein eigentlich international. Ich bin mal böse und muss über den deutschen Markt einfach nur sagen, dass da wollen halt die meisten eben auch einen deutschen Vertrag, sag ich mal, haben.
Ja, klar.
Und das ist halt so, ich will nicht sagen, ich verstehe es nicht, das ist auch bei den meisten Sachen. Ja. Ich verstehe es an sich, aber es ist so ein, ich kann nicht pro Kunde irgendwie x-tausend investieren, um erstmal irgendwie legal-technisch auf den Stand zu kommen. Das ist schon, sag ich mal, in Amerika nicht unbedingt problematisch, aber das ist halt, hier hast du den Vertrag und in Orderform, dir gefällt es oder nicht und ansonsten verschwindet im Endeffekt. Oder gib uns eben groß genug Menge am Ende an, von was du willst, und dann können wir drüber reden.
Das ist halt eine deutlich einfache Möglichkeit hier, als wenn du hier eine Firma gründest, dann hier halt auch zu verkaufen. Ja. Andererseits hast du aus Deutschland ja dasselbe Problem. Also wenn du deutsch firmiert bist und hier irgendwie in größere Organisationen oder staatliche Organisationen oder so Dinge zu verkaufen, das sind ja nun mal, ich werde es nicht sagen leider die, aber das sind ja die, die eigene Rechenzentren betreiben. Ja, das macht ja nicht irgendwie die nächste kleine Firma von nebenan, sondern das sind halt ja, serious business quasi.
Ja. Wobei, was den Aspekt mit den kleineren Firmen geht, ich zumindest eigentlich immer noch fest davon überzeugt bin, dass es selbst für kleinere Firmen zum Teil eine gute Option sein kann, ihr eigenes Rechen, nicht unbedingt das eigene Rechenzentrum, aber zumindest immer noch in Rechenzentren zu gehen teilweise, speziell auch immer noch im Hinblick auf GDPR. Ich finde da eher immer wieder erschreckend, wenn ich mit ehemaligen Projekten noch in Kontakt manchmal bin und dann mal höre, ja, wir dürfen jetzt in die Cloud, so, und so. Ja, und was hat sich jetzt geändert? Ja, die und die Guidelines. So, ja, Leute, ihr geht immer noch aber dann zu AWS, Azure oder wo? So, wo ist jetzt dann das auf einmal so viel wieder besser geworden? So, ihr habt doch euer eigenes Netzwerk. Ja, nee, das machen wir jetzt teilweise zu. Ja, warum denn?
Ja, es sind die Mehrwertservices halt ja irgendwo, ne? Also, ja, ich sag mal, eine VM ist eine VM ist eine VM. Aber ja,
lieber so eine Hybrid-Infrastruktur. Da ist eigentlich auch wieder OpenStack. Ich finde, da stimmt, könnte potenziell nochmal sowas wie OpenStack aufleben, was halt doch es einfach ermöglicht, VMs eben zu spawnen. Das ist so das Ding, wo so, ne, da kommt wieder der Fanboy sozusagen in mir hoch mit Headset eben, so dieses, ich habe meine dedicated Server schnell und simpel, billig am besten auch noch, und zumindest wie ich da immer gern sagt, für den Preis hole ich halt 10 Stück und heul nicht rum, wenn dann 3 davon mal down sind. So.
Es ist hört so
blöd an, ne? Aber,
ja, es, ja, aber es ist ja immer wieder so, dass halt diejenigen, die es halt können und halt auch wollen, die bauen sich das halt selbst und sind damit vielleicht auch an einigen Stellen kosteneffizienter. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch genug, die sagen, hey, gib mir halt den Load Balancer, dann kostet er halt irgendwie so und so viel Euro. Ja. Klar hätte ich den auch selbst bauen können, aber ich wollte ja eigentlich wollte ich ja keinen Load Balancer bauen oder kein Storage bauen.
Du bist ja nur Kubernetes.
Eigentlich wollte ich doch bloß meine Datenbank irgendwie ein bisschen sicher betreiben. Ne? Und das ist halt so, glaube ich, auch bei vielen Cloud-Providern so das Thema. Du hast halt viel an Services, die du erstmal nutzen kannst und dich dann darauf konzentrieren kannst, deine Mehrwerte irgendwo zu erschaffen. Also es ist schon valide, aber natürlich kommt es zu Kosten, und da muss man immer für sich überlegen, ist das für meinen Business Case, steht das alles im Verhältnis, und bringt mir das hier irgendwie was? Und ich glaube, der Datenschutzaspekt war an vielen Stellen auch, naja, der schnell genommene Vorwand, einfach zu sagen, okay, nee, wir können das gar nicht wegen Datenschutz.
Ja.
Aber das mal, also ich sehe so viele.
Jetzt kommt Legal um die Ecke und sagt, ja, ihr könnt gehen.
Ja, aber ich sehe halt einfach so viele Firmen, die das einfach manifestiert haben, dass das so ist, aber gar nicht ins Detail gucken. Ja, also wo genau sagt denn jetzt der Datenschutz, dass das halt nicht geht? Was genau ist das Problem? Ja. Sonst wird dann einfach gesagt, nee, das geht aus Datenschutzgründen nicht, und dann fragt auch erstmal keiner mehr nach, weil es so ein dröges Thema ist, wo man dann erstmal nicht drüber reden will.
Ja.
Aber heißt du, eigene Server und so ist schon was dich auch begeistert. Ja. Hast du ein Homelab?
An sich ja. Ich habe, glaube, 20 Höheneinheiten. Es ist noch hoch, so ein schönes APC, so ein richtig ordentliches, schönes APC zum mit schönen Rollen im Keller, mit ein paar älteren Dell-Kisten drin, aber auch eigentlich kaum noch aktiv, speziell bei den, um jetzt nicht unbedingt noch ins Politische abzudriften, aber bei den Strompreisen jetzt. Ich habe eigentlich irgendwie knapp 300 Kilowattstunden weniger Verbrauch insgesamt und darf jetzt 700 Euro nachzahlen. Letztes Jahr waren es 400 Euro nachzahlen, wo ich noch so, oh, wo? Und es ist nicht unbedingt viel, je nachdem für wen natürlich nochmal auch doch viel, aber ist so, Leute, ich habe weniger Verbrauch, was los? Und gut, in meinem Fall rechnen wir mal einfach nochmal die Hälfte nur schon von, aber selbst dafür ist es so, ich will das nicht mehr. Und schon, dass ich, sagen kann langsam mit, ich habe meine Glasfaser zu Hause, so in die Richtung, also zumindest im Haus, selbst dafür ist es ein Schmerzpunkt, der, ich weiß, wie viel Strom der Kram halt frisst.
Ja.
Das
tut echt weh, ne? Das sehe ich genauso. Ich habe auch einen Kollegen, der der heißt Keller mit Nachnamen und hat seinen ganzen Keller quasi vollgestehen mit Rex. Und jetzt kann man natürlich immer noch argumentieren, dass du im Zweifel damit heizen kannst, aber es ist halt auch echt.
So heizt sich mein Büro. Im Sommer leider aber auch. Und das ist halt das Problem. Und unterm Dach speziell dann.
Genau, das ist das Thema.
Im Winter, wie gesagt, da geht's doch. Da kommst du noch mit dem Pulli schön an nach oben, Rechner an. Und ich habe ja meine habe ja mein schönes Setup. Ich glaube, wenn man einfach mal ein bisschen nach meinem Galaxy T-Namen im Endeffekt sucht, wird man dann garantiert auf meine kleine private Homepage, mit, wo man ein schönes Video mit RGB auch hat. RGB überall. Muss da kurz mal den auch machen.
WS2812B oder was? WS2812B LEDs, alles selbst gebaut oder hast du was gekauft?
Sagen wir mal, Philips Hue kostet leider viel Geld.
Ja, aber ist so. Also ich finde auch tatsächlich.
Es funktioniert halt. Mit Home Assistant zwar, aber ich muss sagen, das ist der eigene, also was das eigene Part. Halt eben mit Home Assistant und so einem Zigbee-Adapter dann entsprechend.
Ja,
aber eben auch, ich weiß nicht, es war so ein. Ich will es nicht mal unbedingt Phasen nennen. Ich glaube, wenn ich selbst jetzt momentan in eine neue Wohnung, ein neues oder halt ein Haus ziehen würde, würde ich glaube immer noch überall auch RGB und nicht nur eben dann bei helles, weißes Licht zu tanken oder was holen. Einfach nur für diesen Home Assistant-Aspekt. Also ich
finde das auch großartig. Ich mag das total.
Genau, vor zwei Tagen war so, ja, hier, guck mal, ich mache die App auf und hier, dritter Stock, jetzt habe ich Licht angemacht. Natürlich so ein bisschen, na, wozu denn? Aber
Das so, ist ja, also irgendwie
hat seine Vorteile zum Teil.
Ich denke mir, andere Leute investieren ihre Zeit irgendwie in Puzzle und so und haben da ihre Genugtuung. Und das ist halt, also ich finde halt einfach IT in der Form zu machen, dass du was dabei siehst. Ne? Also ich mache immer so Witze und sage hier irgendwann, wenn ich keine Lust habe, mache ich irgendwas mit Holz. Aber es ist ja schon irgendwie so, dass es ganz cool ist, wenn du einfach ein Interface hast und du drückst da drauf und es geht einfach eine Lampe an. Also das ist einfach, aber auch total satisfying.
Oder auch einfach, auch wenn es ein Bewegungsmelder ist, man einfach anhört. Es ist so, ich komme bei mir literally sozusagen in die Wohnung rein, im Flur geht das Licht an, nicht mal eine halbe Minute später geht es schon wieder aus, weil bitte auch wenigstens ein bisschen Strom sparen dann.
Ja, ja.
Küche genauso, gut, Schlafzimmer, blöde Idee, Bewegungsmelder, möchte nur schon mal hier jedem sagen, keine Bewegungsmelder im Schlafzimmer.
Ja, nee, klar, also natürlich kommt man erstmal auf Ideen und stattet dann erstmal aus und überlegt sich dann tolle Automatisierungen, die dann am Ende doch nicht so toll sind.
Ja.
Aber gut, das gehört dann zum Leidensprozess, sag ich mal, irgendwo mit dazu, den hat man sich ausgesucht, aber das ist ja auch irgendwo Spaß, den das macht.
Aber da gibt es eben auch genau für Automation dann in die Richtung, zum Beispiel halt habe die wunderbare Wealth Index und eben da auch einfach einen dedicated Knopf im Interface mit, ich möchte jetzt VR, wird das Licht ein bisschen gedimmt und die VR-Base Stations gehen halt an, weil das Surren von denen nervt halt schon auf Dauer. Ja, und recht simpel eben, damit da dann auch schnell und einfach VR spielen zu können. Wobei, da kommen wir eigentlich so gesehen, finde ich wieder ein bisschen auf Storage auch zurück. Weil speziell auch beim Home Assistant gibt es ja auch so diesen, dieses wunderschöne Logbook.
Ja, es ist so.
Logbuch, hey. Und am Ende kannst du ja theoretisch sogar Prometheus-Metriken draus ziehen.
Total,
Ich mir zwar noch nicht, aber ich will eigentlich irgendwo lieben gerne gescheit long-term genau so ein paar Richtwerte, nenne ich jetzt mal, einfach irgendwo haben. Und speziell da auch einfach mal mit Prometheus, also persönlich.
Das ist mega nice. Du kannst dann den Exporter starten, der packt das dann in Prometheus rein. Du kannst ja auch das Grafana dann als Dashboard nutzen und was du dann halt auch, also wenn du mehrere Bewegungssensoren oder Fensterkippsensoren oder sowas hast, dann kannst du dir in Grafana schöne Heatmaps bauen über das, was da halt so passiert ist und dann die aktiven Zonen des Tages und sowas rauskriegen.
Wobei, genau, ich glaube, da müssen wir eher nochmal kurz auch auf was anderes allgemein, so ein bisschen mit eben, ich sag jetzt mal, was mich auch so ein bisschen legitimiert, hier im DevOps noch mit ordentlich mitzureden zu dürfen und nicht nur im Storage-Infrastrukturbereich, ist ja genau auch der Aspekt eben mit Hobby. Als ich werkel in der Gaming-Community mit. Ich kann stolz sagen, das Forum und alles, schön mit Container. Gut, da können wir uns zum Teil über Aspekte streiten, aber da ist so ein Aspekt, der für eine Community, da reicht es mir aus, wenn ich committe, wird immer Image gebaut, immer ausgerollt und natürlich Version-Tag. Na gut, ich brauche keinen Version-Tag in der Community. Wenn das Forum kurz 2 Minuten down ist, dann ist es down, so im Worst Case. Und dann 3 Minuten später ist es schon wieder neu deployed und let's go.
Ja.
Aber da eben auch zum Beispiel Metriken für die Game-Server. Ja. Wir haben Heatmaps, für welche Maps am meisten gespielt werden, Spielerzahlen.
Mhm.
Und da eben einfach so, für speziell eben einen neueren Game-Server von uns, der halt eben auf GTA-RP, also 5M nennt sich das Ganze, ist da sogar den Schritt weitergegangen, weil wir an sich Discord für die Logs genutzt haben. Das heißt, es gab halt eben Webhooks und da werden die ganzen Logs auf Discord geschrieben. Aber das ist halt so, Suche ist nicht so ganz toll.
Ja, und vor allem auch irgendwie mal einen Graphen drüber bauen, ist halt auch schwierig. Genau. Ne? Also es ist nice, wenn man irgendwie sehen will, was da so los ist, aber
Und dann eben mal Loki dann im Endeffekt den Code von dem Ding genommen. Anstatt nach Discord geht es jetzt halt in eine Loki-Instanz. Muss sagen, love Loki, wunderschönes Tool.
Ja.
Und da eben auch das Gleiche. Ich baue mir da meinen JSON-Kram zusammen dann eben, also im Code vom im Plugin effektiv. Und der schickt halt eben die ganzen Events raus und hab da schöne Übersicht. Ich, ich weiß, ja, da fliegen manche ein bisschen so der muss das sein, aber zumindest auf dem Game Server effektiv der ärztliche Direktor halt des Medical Departments von im Staat da. Ja. Und aber halt für uns eben auch schön im Statistiken eben über die Wiederbelebung, die wir durchführen, die Heilung, die wir durchführen im Staat. Und es hört sich natürlich wie so eine Spielerei, aber genau das ist es aber auch irgendwo. Es ist aber auch cool, weil man kann den Leuten so einen Einblick geben. So einen Einblick mit, hey, so, ihr seid nicht mal gekommen und den hochgeholt. Und so, ich habe hier 5000 andere, die ich jetzt hochgeholt habe. Was willst du so in die Richtung? Aber genau diese Spielereien am Ende sind halt auch die, für den Job am Ende einfacher machen. Also zum Beispiel genau die Erfahrung mit der Community da. Dieses Form in eine PHP-Anwendung. Schön mit PHP, FPM, separat, Nginx und was betreiben in Containern. Wunderbares Training, um eben auch anderen Kunden dann zu sagen, du musst mal die drei PHP-Inis noch setzen und das und hier und tralala. Und warum deployst du irgendwie den Code per SFTP, anstatt dass du es ins Container-Image reinhaust? Du mach das nicht. Aber
ich glaube, das ist irgendwo genauso, wie wenn du dir als Mechatroniker irgendwann einen geilen Oldtimer holst und den halt irgendwie dann tunst und dann auch da zu den Communities hingehst und dich darüber austauscht. Ne? Also es ist einfach Spaß irgendwo an der Sache und das dann halt irgendwo damit zu verbinden. Ja, aber sobald du, also weiß nicht, ob du hast Home Assistant auf dem Raspberry laufen oder hast du da ordentlich eine Kiste drunter?
Auf dem Raspberry 4
sobald du da mehr Storage drin hast, also entweder Raspberry auf eine SSD switchen oder ich habe tatsächlich mir einen kleineren, alten, gebrauchten x86 mit einer ordentlichen SSD drin und seitdem läuft das da auch deutlich stabiler.
Ist momentan aber auch meine Idee. Also ich habe eigentlich mal OpenSense speziell als Firewall im Netz gehabt bei mir oder als Router und Firewall eher gesagt, aber irgendwann abgebaut und auch so langsam mal kommen, ich schmeiß die X-Raspberry sozusagen raus und mache dann eine größere Kiste, weil halt eben auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wer kennt's nicht, eben so ein bisschen zur Sicherheit eben, speziell wegen dem Equipment einfach, was man dann doch über die Jahre ansammelt, eben auch Security Cam kam und so, und da gibt es ja auch MotionEye, wird ja auch zum Beispiel leider nicht mehr entwickelt, und da braucht man ja auch wieder irgendwas, was dann die Sachen aufnimmt und potenziell sogar noch weiter treibt, wieder auch Speichern und Analyse von den Daten und wobei ich da auch zumindest mal sagen muss, wer da zumindest was sucht, da gibt es so Kerberos. Leider gleicher Name wie das wunderschöne
Authentication. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das Authentifizierungsding aus den 80ern.
Das ist eigentlich auch noch cool irgendwo. Hat seine Use Case.
Ja, klar, reden definitiv. Wir
mal drüber. aber auch Kerberos, auch teilweise Open Source zumindest. Ja. Und auch eben mit dem Ziel da, als Produkt dann auch typisch, wollen natürlich auch irgendwo ihr Geld verdienen. Verständlich, das ist auch das speziell eben jetzt als Founding Engineer von Core Technologies, so dieses, ich verstehe immer mehr auch, ich kann es auch immer stärker nachvollziehen mit, hey, ihr wollt Geld dafür.
Ja,
same.
Ja, klar.
Same. Ja. Und bauen da halt eben so eine ordentlichere laufende CCTV-Plattform, also Überwachungskamerasystemsache auf, die man auch teilweise auch eigentlich sich komplett selbst betreiben kann. Dafür braucht man nur dann wiederum noch eine Lizenz, aber der Punkt ist, auf neueren Technologien. Du brauchst eben bei früheren, hast du deine 5000 Platten irgendwie rumliegen. Bei dem ist es gib mir das 3 Endpunkt. Also auch andere. Aber hey, das 3, perfekt. Um mal wieder auf Storage anzukommen, ne? Self, Fugself. Wollt's betreiben, dann bin ich über das gestolpert. Ja, musst du uns anrufen, also uns mal eine E-Mail schreiben mit, dass du Lizenz kriegst. Und das war dann so der Punkt, wo ich da saß mit, komm, ich tu denen was Gutes. Hier, Subscription, let's go. Und in der Zukunft werde ich es wahrscheinlich mal selber betreiben. Aber es ist einfach schön da auch zu sehen, speziell in so einem festgefahrenen eigentlich fast schon Gebiet, mal Bewegung und neuere Technologien zu sehen.
Dass da auch irgendwie Innovation stattfindet und Dinge mal neu gedacht werden. Ja. Ja.
Da muss ich so ein bisschen gerade vom Tony Fadell, heißt er, glaube ich, der ja Nest unter anderem gegründet hat, gerade sein Buch am hören. Und eben auch so ein bisschen dieses wie sie es ja mit dem Thermostat dann hatten, so ein bisschen eigentlich fühlt sich das gerade mit Kerberos zum Beispiel bei denen an, dass da mal Wind reinkommt, weil das brauchst halt genau diese Disruption im Endeffekt immer wieder und so ein bisschen bis zu einem bestimmten Punkt hoffe ich, dass zumindest auch Kur oder auch Rook so ein bisschen, auch wenn Rook ja eigentlich fast schon wieder für manche langweilig wird, eben auch nochmal es schafft, ordentlich Disruption reinzubringen, weil halt zumindest dieser Aspekt am Ende ist, den auch wir Kur uns bis zu einem bestimmten Punkt zumindest einbehalten möchten, dass wenn du halt irgendwann keinen Bock mehr auf uns hast, dann wechsel halt unsere Images durch die offiziellen RUG-Images wieder aus und hast verlierst halt deine 2-3 Features und fertig. Aber you do you.
Ja.
Und halt weniger so der Login. Also das zum Beispiel, um da einfach mal...
Nee, es ist schon, also ich finde es auch schöner, wenn man sich einfach aktiv dafür entscheidet, das zu nutzen, aber auch nicht das Gefühl hat, wenn ich diese Entscheidung treffe, muss ich bedenken, dass ich da halt aus diesem Ökosystem nie wieder rauskomme. Gut, klar, jetzt kann man auch irgendwie bei Containern sagen, ist das nicht irgendwie auch ein Login? Das Kubernetes ist nicht auch irgendwie ein Login, aber ja, also... Also muss man halt gucken, wo man da so die Linie zieht.
Ja.
Aber zumindest bei der Orchestrierung oder auch beim Storage, man hat halt immer eine Möglichkeit, man kriegt es halt wieder raus und man kann es irgendwo anders wieder ausrollen. Also ich meine, dafür gibt es Storage schon lange genug, als das Backup und Restore von verschiedenen Sources und Targets halt auch mittlerweile möglich ist. Ja?
Ja.
Also von daher schon eine schöne Sache. Was mich abschließend noch interessieren würde, was sind so die Sachen, die du jetzt, also ich meine, du hast jetzt dieses Jahr gegründet, was steht bei dir so die nächste im nächsten Zeithorizont an? Ich weiß nicht, ob du schon so in 5 Jahren planst oder eher so das nächste, die nächsten 6 Monate oder das nächste Jahr. Mhm. Was sind so die Ziele, auf die du gerade hinarbeitest?
Hauptziel, zumindest mal auf die KubeCon bezogen, hoffentlich nächstes Jahr normal einen eigenen Stand auch haben.
Mhm.
Ansonsten ist eher mitunter so Ziel, eben weiter das Produkt auszubauen, weiter mit der Community auch an bestimmten Design potenziell Änderungen zu arbeiten. Da haben wir auch ein paar gute Ideen, eben auch mehr, nennen wir es mal, mehr Modularität reinzubringen, indem wir eben bis zum bestimmten Punkt, wenn das Design dann akzeptiert wird, eben so ein bisschen für jede SF-Komponente eigentlich einen eigenen Operator dann hätten, um da eben, ich möchte nicht immer sagen, das Leben einfach zu machen, aber um an manchen Aspekten da eben einfach diese Modularität, dieses besser customizable, dass du halt eben, ich möchte einen Ceph-OS, der das ja eigentlich so ein bisschen mehr aus meiner Sicht momentan, also ich arbeite an dem Design mit unterm gerade, du sagst eigentlich eher, ich möchte jetzt einen neuen OSD und nimm dir diesen PVC oder bau dir dann einen PVC, also einen Persistent Volume Claim eben draus oder nimm halt die Platte in dem Server.
Mhm.
Wie gesagt, da hauptsächlich weiter mit der Community eben aktiv sein. Und hoffentlich dann entsprechend, also über Funding-Runden oder so, brauche ich glaube noch nicht unbedingt in der Runde jetzt hier reden. Wir haben an sich eben durch den werten Sid von der GitLab Co-Founder momentan noch genug und hoffen auch für die Zukunft weiter genug zu haben. Und einfach unsere Kunden mit unseren momentanen Features on the Roadmap weiter zu unterstützen, eben Backup und Restore als Hauptfokus momentan für uns und wie gesagt, für speziell als Maintainer, wir wollen dem Projekt einfach was Gutes tun und natürlich auch gucken, dass wir den Kunden, die sagen, ich brauche Support, ich brauche Consulting,
auch zur Seite stehen können, das halt leisten zu können.
Genau.
Ja. Schöne Sache. Ja, auch für euch natürlich da draußen. Sicherlich seid ihr auch schon mal über Persistent Storage im Kubernetes-Bereich gestoßen und habt vielleicht auch schon mal von Roop gehört und vielleicht auch so wie ich eine Erfahrung mit Ceph gemacht, die vielleicht mal nicht so gut war oder auch grandios war. Schickt uns gerne Feedback dazu unter podcast@sva.de. Alex, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen großartigen letzten Tag. Ich weiß nicht, wann fliegst du weiter?
Morgen geht's für mich nach San Francisco noch weiter.
Ja, dann wünsche ich dir eine wundervolle Experience in der Bay Area.
Ab ins Silicon Valley endlich.
Ja. Zu den großen Fischen.
Ja.
Läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.